Good. Vor rund 4 Wochen habe ich, glaube ich, die letzte Predigt hier oben gehalten. Und ihr seid während der Zeit nicht abgefallen, das ist sehr gut. Damals, vor knapp 4 Wochen, hatte ich über die Sucheaktion Gottes gesprochen. Adam, wo bist du? Wie Gott den Menschen sucht, wie er uns speziell in unsere Situation hinein begegnen will. Und wir waren dann dazu gekommen, wie Jesus das macht, diese Sucheaktion. Das heißt, wie wir seelsorgerlich von ihm getragen werden. Seelsorge heißt nicht nur immer, wenn du Riesenprobleme hast und weißt nicht wohin, dass du jemanden hast, wo du dich ausquatschen kannst und er gibt dir eine Lösung, sondern Seelsorge Gottes heißt in erster Linie, dass er dich annimmt, so wie du bist. Dass er mit dir nicht lange hin und her diskutiert, warum kommst du jetzt erst, selber schuld und so weiter. Seelsorge bei Jesus heißt in erster Linie Annahme. Da sagst du, naja, ist mir alles klar, wiederholst du ja oft genug. Aber wir waren dann so einige Bibelstellen durchgegangen. Unter anderem hatten wir diese Stelle aus Lukas 20 gelesen. Vielleicht kommt dem einen oder anderen das wieder ins Gedächtnis. Am Ende der Erdenreise vom Herrn Jesus ließen ihn nämlich die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht mehr aus den Augen und schickten Spitzeln zu ihnen, so steht es in Lukas 20, die sich den Anschein geben sollten, als meinten sie es ehrlich. Sie hofften, ihn mit seinen eigenen Worten zu fangen, damit sie ihn der Gerichtsbarkeit des römischen Statthalters ausliefern könnten. Rabbi, sagten sie, wir wissen, dass du aufrichtig bist und nicht nach der Meinung der Leute fragst. Du zeigst uns wirklich, wie man nach Gottes Willen leben soll. Ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Heuchelei und sagte, zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Name ist darauf? Des Kaisers, erwiderten sie. Nun sagt Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Sie konnten ihm zu keiner verfänglichen Aussage vor dem Volk verleiten. Im Gegenteil, sie waren von seiner Antwort so überrascht, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. Hier hatten wir darauf hingewiesen, wie Jesus mit Spionen und Spitzeln umgeht. Es ist ja sehr interessant, er faltet sie nicht zusammen, er sagt nicht, Otterngezücht, ihr linken Bazillen, euch müsste man an die Wand, ja, aus meinen Augen heraus, sondern er begegnet ihnen in der Sprache, die sie verstehen, in der typischen hebräischen Art mit Frage und Antwort. Nicht so Frontalberieselung wie hier, sondern mit Frage und Antwort. Er sagt, zeigt mir mal eine Münze, wessen Bild ist darauf? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers gehört. Er dient ihnen in ihrer Art und hält ihnen einen wunderbaren Spiegel hervor. Und sie konnten nichts mehr dazu sagen. Ich hätte sie zusammengefaltet. Ich hätte gesagt, hier müssen wir mal sehen, wie wir die Gemeindezucht richtig zustande bringen. Es gibt ja so einige Bibelstellen bei Mose, wie man solche linken Zecken platt machen soll. Ja, das wäre doch so, oder? Ich wäre so gewesen, aber Jesus ist, wie gesagt, ganz anders. Wir hatten gesagt, okay, wie sieht die Seelsorge bei mir aus? Ich hatte uns daran erinnert, wie der brasilianische Pastor gekommen ist und sagte, eines Tages ist er mit einem Geschäftsmann zusammengekommen, der ihm so einen Stapel von Quittungen gezeigt, von unbezahlten Rechnungen gezeigt hat. Erinnert ihr euch noch an dieses Beispiel? Ja? Also mich hat dieses Beispiel verfolgt und dann kommt er mit ihnen ins Gespräch und sagt, na, das ist ja ganz schlimm und so weiter. Sagt er, gehen Sie mir nur mit den Frommen weg. Da sagt er, wieso? Ja, sagt er, diese sind alle von Frommen, die Rechnung nicht bezahlt haben. Und dann stellte er fest, die meisten von ihnen waren Mitglieder seiner Gemeinde. Und dann dachte ich, naja, Seelsorge Jesu, wie geht er mit mir um, der ich ihm manche Sachen schuldig bin, die ich ihm nicht bringe? Und er sagt, vergib du mal. Da müssen wir uns erst nochmal drüber unterhalten. Später, Herr Jesus. Ja, nur so ein Beispiel. Es gibt so viele Sachen, die bringen Schuld, die ich habe. Wie geht Jesus mit mir um? Ganz einfach, er macht mich nicht platt, sondern sagt, komm, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, zahl deine Steuern, sei kein Betrüger. Gib Acht, was du machst mit deiner Steuererklärung, aber gib auch Gott, was du ihm versprochen hast. Ich glaube, fast jedem könnte man hier ein richtig schlechtes Gewissen machen von Gott her. Wenn ich sagen würde, bezahl dem Herrn mal deine Gelübde. Ich sage mal nur so eins, was mich am meisten, ja. Ich verspreche ihm, Herr Jesus, ich werde nicht mehr lügen, ich gehöre dir zu 100%. Wisst ihr, wo ich am meisten lüge? Ich kaufe mir ein neues Computerprogramm, installiere dieses Programm und dann kommt am Ende, akzeptieren Sie die ganzen Richtlinien. Dann kommen 12 Seiten, was Microsoft oder Apple sagt, was ich mir durchlesen soll. Und dann kommt die Frage, haben Sie das gelesen, ja oder nein? Ich drücke immer auf ja, weil ich keine 12 Seiten lesen will. Geht euch das auch so? Glatte Lüge! Ich habe gedacht, okay, vielleicht muss ich das nächste Mal doch durchlesen, sonst beschwere ich mich irgendwann. Jeder, der mit Computer umgeht und Programme installiert, der kennt diese Art der Lüge. Und so haben wir viele Kompromisse im Laufe eines Tages. Jesus, ich gehöre dir zu 100%, aber der Feierabend gehört mir. Dann hatten wir drüber uns unterhalten, Seelsorge an meinem Gewissen. Was prägt unser Gewissen? Ich hatte kurz mal darauf angesprochen, wie das mit den Mehrheitsbeschlüssen in unserer Gesellschaft derzeit ist. Und dann war mir eigentlich klar, Mehrheitsbeschlüsse sind nicht immer richtig. Im Nachgang fiel mir dann so ein klassisches Beispiel ein. Du hast 3 Kinder und gehst mit denen spazieren. Du weißt, um 12 Uhr hat Mutter ein großes Essen gemacht. Die Kinder sagen, wir hätten gerne ein Eis. Du sagst, nee, gleich gibt's Mittagessen. Ich hätte aber gerne ein Eis. Nee. Nach einer Weile meldet sich der Älteste und sagt, wir stimmen ab. Muss ich weiter sagen, nicht? Du verlierst. 3-1. Ist die Mehrheitsabstimmung richtig oder ist sie falsch? So gibt es viele Sachen, wo wir achten müssen, was prägt unser Gewissen. Nicht die Mehrheit bestimmt, sondern was Gott sagt bestimmt. Deswegen auch wieder hier die Seelsorge Jesu, er hält hin und sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gott gehört. Fragt ihn, was ist richtig und was ist falsch und handelt danach. So, und dann war ich stecken geblieben und da setze ich jetzt wieder ein. Es gibt nämlich noch einen weiteren Teil, Seelsorge an einem Gefangenen-Ich. Hier lese ich eine Schriftstelle. Heißt wieder eine ziemlich lange. Und ich lese aus der neuen evangelischen Übersetzung. Ich liebe die Übersetzung. Sie ist besser formuliert wie die gute Nachricht und sie liest sich relativ gut. Aber für die theologischen Seiten, ihr erinnert euch, am letzten Sonntag hat Christian gesagt, die Elberfelder rausgraben, wenn du nicht Hebräisch oder Griechisch lernen willst. Ich lese aus Lukas 4, Vers 33 bis 43 die 10 Verse. Es gab auch einen Mann in der Synagoge, der von einem bösen, unreinen Geist, einem Dämon besessen war. Der fing plötzlich laut zu schreien an, »Was willst du von uns, Jesus von Nazareth?« Bist du hergekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß genau, wer du bist, der Heilige Gottes. Schweig, herrschte Jesus ihn an. Verlass ihn sofort. Da warf der Dämon den Mann mitten unter ihnen zu Boden, verließ ihn aber, ohne ihn weiter zu schaden. Die Leute erschraken sehr und sagten zueinander, was für ein Wort. Welche Vollmacht und Kraft! Er befiehlt den bösen Geistern und sie fahren tatsächlich aus. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Nachdem er die Synagoge verlassen hatte, ging Jesus in das Haus Simons. Dessen Schwiegermutter war von einem heftigen Fieber befallen und man bat ihn, ihr aufzuhelfen. Er trat an ihr Bett und bedrohte das Fieber. Es verschwand sofort. Gleich stand sie auf und bediente ihre Gäste. Als die Sonne unterging, brachten die Leute ihre Kranken zu Jesus. Menschen mit den verschiedensten Leiden. Jeden von ihnen legte er die Hände auf und heilte sie. Und von vielen fuhren auch Dämonen aus und schrien, du bist der Sohn Gottes. Jesus aber herrschte sie an und verbot ihnen weiterzureden, weil sie wussten, dass er der Messias war. Bei Tagesanbruch ging er aus dem Haus fort an eine einsame Stelle. Doch die Leute suchten ihn, bis sie ihn gefunden hatten. Sie wollten ihn festhalten und verhindern, dass er von ihnen wegging. Aber er sagte zu ihnen, ich muss euch auch an den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen. Denn dazu hat mich Gott gesandt. So predigte er in allen Synagogen des Landes. Soweit dieser Text. Na, ich muss wieder ein Stück zurückgehen. Seelsorge an einem gefangenen Ich. Für Jesus war es absolut klar, dass es in der Welt Dämonen gibt, böse Geister. Es ist ihm absolut klar gewesen, dass das Himmelswesen in der Gefolgschaft des Teufels waren. Sie gehörten zu der gefallenen Geisterwelt, die ihr Urteil schon kennen, aber noch Spielraum haben. Für ihn war absolut klar, dass sie nach Wohnungen suchen in Menschen oder auch in Tieren. Und für ihn war absolut klar, dass das keine einfachen Schlossgespenster waren. Sondern es waren und sind absolute Geisteswesen, die Einfluss auf uns haben können. Die sogar Besitz nehmen können von einer Person. Für Jesus war das absolut klar. Es ist klar, bei seiner Seelsorge geht es einmal um unseren Charakter, indem er sagt, hier musst du entscheiden, du musst Buße tun und du musst Werke der Buße nachher sichtbar machen, sonst ist deine Buße nichts wert. Das ist die Seelsorge, wie er diesen Menschen gedient hat, die zu ihm kamen, wie er mir dient. Seelsorge beim Herrn Jesus bedeutet auch, dass Heilung und Barmherzigkeit fließt von seinem Thron zu den Menschen hin, die wirklich umkehren wollen, dass er ihnen dient. Die Güte Gottes treibt zur Umkehr und sie heilt. Aber in diesem Fall geht es sogar um Befreiung. Da kann ich noch so auf Buße tun, ich werde immer noch getrieben, ich gehe immer noch vorwärts. Ich kann alles fromme Wissen, so lese ich das in dieser Geschichte. Ich gehe sogar in einen Gottesdienst. Das war hier die Situation. Mitten in einem heiligen Gottesdienst, wo Jesus ist, springt jemand auf und schreit eigentlich die gute Nachricht in den Saal hinein, das ist der Messias, das ist der Sohn Gottes. Das wäre doch eine wunderbare Anerkennung und eine wunderbare Förderung des frommen Lebens. Aber Jesus schaut mitten hinein in die Situation und sagt, ja, es gibt Leute hier, die sind besetzt worden von einem bösen Geist, von einem unreinen Geist. Und unrein heißt eigentlich, dass es dich vom Himmelreich ausschließt. Und ich frage mich manchmal, in unserer christlichen, europäischen, aufgeklärten, humanistischen Gesellschaft, glauben wir das noch, dass selbst in Gottesdiensten Menschen sitzen, die von Dämonen gesteuert und beherrscht werden? Es gibt die Riesendebatte, kann ein wiedergeborener Christ von Dämonen besetzt sein? Ich sage, ich weiß das nicht, aber ich weiß, dass ich fromme Leute, die frommes Wesen haben, erlebt habe, wie dort Dämonen ausgefahren sind und sie nachher frei waren.
Ich habe ähnliche Szenen erlebt, wie sie hier beschrieben werden in der Bibel. Und ich denke mir, manchmal bin ich zu nüchtern geworden in der Seelsorge Gottes, dass ich gar nicht mehr glaube, dass vielleicht heute der eine oder andere hier sitzt, der von einem Dämon bestimmt wird. Der Raum hat in der Wohnung. Und gebt mal Acht, jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr diesen ersten Schritt versteht, sonst sind wir nachher irgendwelche Ghostbusters, irgendwelche Filmnachahmer, die nichts bringen. Das Erste, was ich hierbei lernen muss, der Herr Jesus hat jeden lieb, egal ob er vollgestopft ist mit Dämonen. Da gibt es die Maria Magdalena, von der haben wir im letzten Gottesdienst viel gehört. Die erste Evangelistin, die rumgelaufen ist, da spricht Lukas von, 7 Dämonen sind von ihr ausgefahren. Und ich lese nirgendwo, dass Jesus nur einmal gesagt hat, also gib mal Acht, ich will dir erst mal sagen, du hast dir den da eingefangen und da und da und dann hast du dich noch, wie in dem Klassiker hier von Goethe, was gibt es doch so einen Faust, nicht? Dass du sagst, ich will Erfolg haben und du schreibst dann rein, deswegen kommen die Lümmel. Nirgendwo lese ich bei jeder, keiner Geschichte, dass Jesus eine Anklage zu einer Person spricht, die solchen Dämon sich irgendwo eingefangen hat. Sondern ich lese, dass Barmherzigkeit fließt, unendliche Barmherzigkeit und Liebe, nämlich ohne Liebe kein Befreiungsdienst. Deswegen ist es ganz müßig, wenn ich in eine Seelsorge komme und jemand sagt mir, ah, Paul, vielleicht könntest du einen Dämon haben, du hast immer so komische Gedanken und so weiter. Sag mal, hast du das und das und das gemacht? War deine Ur-Ur-Ur-Oma noch bei den Rittern, hat die mit gefoltert oder was auch immer, ja, die mit mir weit zurückgehen? Ich lese keinen biblischen Beleg dafür. Ich lese den nicht. Nenn mir einen, mach mich schlau, ich möchte es gerne wissen, ich möchte mich korrigieren lassen. Jesus sieht die Leute an und er nimmt sie an, so wie sie sind. Aber oft bin ich gefangen in meinem eigenen Ich und irgendwo ist was in mich hineingekommen, was nicht reingehört. Da gehört der Heilige Geist rein und nicht die dämonische böse Welt. Und ich will mit euch so einige Punkte aufzeigen, welche religiösen Geister oder welche Geister wirklich da sein können. Aber nicht, um irgendwo ein Stigma auf dich zu legen oder zu sagen, du bist der Schlimme, sondern zu sagen, es gibt einen Weg in Kraft und Vollmacht in Befreiung, weil der Herr Jesus sagt, ich habe euch Vollmacht gegeben, Dämonen auszutreiben. Er schickt seine Leute, die 70, los und sagt, geht hin, heilt die Kranken und jagt die Dämonen. Ich sage es mit meinen Worten und sie kommen zurück und sagen, wow, selbst die Dämonen waren uns untertan. Jesus sagt, man weiß ich alles, viel wichtiger ist, dass euer Name im Himmel eingetragen ist. Aber ich frage mich, könnte es sein, dass der eine oder andere hier ist, der sagt, ich brauche wirklich Befreiung von Gott? Gib uns mal so ein paar Beispiele. Ich fange mal erst in der Geschichte an, dann ist das einfacher, wenn ich woanders hingucke. Ich glaube, dass es religiöse Dämonen gibt. In dieser Geschichte haben wir ein Paradebeispiel, der wusste alles über Jesus. Ich glaube, dass die Pharisäer, die Jesus so wirklich alle machen wollten, da die Toren aufgemacht hatten, dass die religiösen Geister Raum greifen. Die ganze Inquisition, die Menschen auf den Scheiterhaufen gebracht hat, die Menschen mit Daumenschrauben versehen hat, dass sie abschwören sollten, ich glaube, das waren Dämonen hoch drei.
Ich erinnere an einen Mann, den wenige kennen, Fritz Erbe. Fritz Erbe hat gelebt 1533. Er war verwandt worden, weil er für die Glaubenstaufe eingetreten war. Und man hatte ihn wieder nach Hause geschickt nach einer großen Verwarnung, aber dann nahm er eine Frau, die verfolgt wurde, weil sie die Glaubenstaufe lebte, nahm er sie zur Übernachtung auf. Daraufhin wurde er verhaftet. 7 Jahre im Eisenacher Stadtturm eingesperrt. Weil in Eisenach eine Unruhe deswegen ausbrach, hat man ihn in die Wartburg gebracht, wo er von 1540 bis 1548 bis zu seinem Lebensende in einem 10 Meter tiefen Brunnen leben musste.
Man hat ihm das Essen runtergeworfen. Und als die Wartburg brannte, hat er einmal laut geschrien, hat die Wachhabenden geholt, hat also die Wartburg vorm Niederbrennen bewahrt. Zum Dank hat man ihm eine Holzpritsche in den 10 Meter tiefen Brunnen gebracht. Die Macht, die fromm besetzt. In der gleichen Burg, wo Luther noch wenige Jahre vorher 1520, 21, 22 die Bibel übersetzt hatte. Wo man hätte das Evangelium der Gnade wissen müssen. Da lagen ja nur wenige Jahre dazwischen, aber alles war vergessen. Die dämonische Macht hatte wieder Grund gefunden. Ich habe gefragt, wo sind diese Dämonen heute, diese Religiösen? Sie sind ja nicht verdunstet, das Ende der Welt ist auch noch nicht gekommen. Aber man findet sie auch in frommen Gemeinden. Wenn theologische Meinung mehr zählt als die Liebe zum Nächsten, ihr Lieben, dann haben wir schon verloren. Und ich frage mich manchmal, mit welcher Vehemenz Dinge verkündigt und gelebt werden, ob da nicht dämonische Herrschaft sichtbar wird. Ich meine nicht im theologischen Streitgespräch, wir müssen ringen ums Wort, das ist kein Thema. Aber wenn ich mich auseinandersetze, wenn ich den anderen diskriminiere, ob aufgrund seiner Erkenntnis und dabei die Liebe nicht habe, ihr Lieben, dann kann man es in die Tüte tun. Wenn Schriftstellen einseitig ausgelegt werden, ich sage mal das Stichwort deutsche Christen im Dritten Reich, das hat was mit Dämonie zu tun, ihr Lieben. Nicht einfach nur, dass Menschen einen komischen Charakter haben. Und ich frage mich manchmal, Herr, kannst du mich in dieser Demut halten, die ich brauche, dass das Böse in dieser Art keinen Einfluss auf mich hat? Manchmal denke ich mir, wenn religiöser Eifer so groß an den Tag gelegt wird, ob das echt ist oder ob man sich beweisen will. Eine zweite Dämonie, die ich immer wieder kennengelernt habe, die auch mitten in der Gemeinde Raum greift, die Dämonie des Reichtums und der Macht. Ich glaube, dass die Lehre vom Wohlstandschristentum direkt aus der Hölle kommt und dämonisch inspiriert ist. Ich glaube, wenn mehr auf das Geld geachtet wird als auf den Gnadenfluss Christi, dann hat es was mit Dämonie zu tun. Ich glaube, wenn wir anfangen, mehr hinter dem Geld herzuschauen, als das, dass Christen wieder lebendig ihren Glauben leben und dass Menschen gerettet werden und Sünden vergeben werden, dann hat was das mit Dämonie zu tun. Oft getarnt in ganz frommem Gewand. Und ich lese noch eine Schriftstelle aus dem Jakobusbrief, die so ganz versteckt dieses Böse beschreibt. Ja, da habe ich die 70 nochmal. Nee, jetzt bin ich ganz durch. Ist egal, jetzt habt ihr einen Sternenhimmel, ist auch was wert. Jakobus 3, 13 bis 15. Wer von euch ist denn weise und verständig? Er sollte durch seinen Lebenswandel dies zeigen, und zwar in der Bescheidenheit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigenliebe in eurem Herzen habt, dann rühmt euch nicht und verdreht nicht die Wahrheit. Solch eine Weisheit kommt nicht von Gott. Sie ist irdisch, sinnlich und teuflisch. Eifersucht, Eigenliebe. Könnte es sein, dass hier eine Herrschaft da ist? Die Dämonie der Rauschgiftmittel. Jetzt könnte man natürlich mit Teen Challenge hier einen Vortrag hören, wie schlimm LSD ist, wie das den Verstand aussetzt. Aber ich bin mal noch in der Gemeinde. Ich will mal noch gar nicht über die Dämonen draußen reden, sondern Jesus war ja mitten in der Gemeinde. mitten in der Synagoge, wie das passierte. Ich habe mich gefragt, welche Rauschmittel uns beschäftigen und die uns bestimmen können. Ich denke, in frommen Kreisen fällt es nicht auf, wenn du permanent Tabletten nimmst. Ich meine nicht, wenn du wirklich körperlich so kaputt bist, dass das Rückgrat quietscht und eiert und keine Heilung gegriffen hat und du wirklich was brauchst, um Schmerzen zu lindern. Aber wie viele Menschen in Deutschland, man rechnet sie zu der höchsten drogenabhängigen Szenerie, kompensieren ihre Lebensherausforderungen mit Tabletten. Ich sag's mal so, meine Oma war so ein Prototyp. Der Herr hab sie selig, ihr verdanke ich ganz viel in meinem Glaubensleben. Aber jedes Mal, wenn ich in die Schule ging und wir mussten eine Klassenarbeit schreiben, dann kam sie und sagt, gib dem Jungen mal ein paar Baldrian-Tropfen. Die Katze hat sich gefreut, die kam angezischt, weil, ja, versteht ihr? Und die kriegt auch immer ein paar Tropfen ab, damit sie sich drin rumwälzen konnte. Baldrian und Katzen, ja. Aber meine Oma, für alle Lebenslagen hatte sie Baldrian. Warum geht man nicht zum Herrn? Warum braucht man Baldrian? Ja. Wenn es vorne zwickt und hinten beißt, nimmt Klosterfrau Melissengeist. Ja? Versteht ihr? Das ist dann wirklich ein Problem. Aber wie hängen wir da dran? Und ich sage mal noch ein zweites, weil ich glaube, dass da momentan sehr viel Dämonie mit ausgelöst wird, auch in frommen Kreisen. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit raus. Ich glaube, dass wir nicht mehr, jedenfalls die meisten jungen Leute, nicht mehr ohne Facebook auskommen können. Was reizt da so dran? Es führt zu einer permanenten Vereinsamung. Ich sage jetzt nichts gegen dieses Stilmittel. Es ist gut für eine Kommunikation, gar kein Thema. Aber die Frage ist, wann bestimmt es dich? Wie nervös wirst du, wenn Kabel Deutschland oder Vodafone oder wie sie alle heißen, mal eine Zeit lang Stromausfall haben? Läufst du dann durch die Wohnung wie ein Tiger und sagst, man müsse so umformen, warum kommen elendige Gedanken? Wenn dir dein Handy geklaut wird und du 14 Tage nicht mehr weißt, ob du noch leben kannst, ob deine Sozialkontakte noch stehen, ich sag dir, dann stimmt irgendwas nicht. Entweder ist dein Leben schon so degeneriert wie in der Elektronik. Was wäre, wenn die Fernsehanstalten mal für 2 Monate Sendepause hätten? Ja, vielleicht würde dann wieder mehr Nachwuchs in Deutschland geben. Das hat man ja festgestellt. Durch einen längeren Stromausfall über 2 Tage gab es einen Babyboom. Man hat wieder festgestellt, man hat eine Ehepartnerin. Und dass eventuell auch Sex ohne Fernsehen Spaß macht. Versteht ihr? Die Frage ist, was bestimmt dein Leben? Da muss noch nicht unbedingt der Besitz hier drin sein. Ich sag mal, so ein Internetgeist dich beherrschen. Aber ich bin mir manchmal nicht sicher, ob wir mehr geprägt werden dadurch, wie durchs Wort Gottes. Na, vielleicht müsste ich den Besen vor der eigenen Tür nehmen. Ich glaube, Magersucht und Fresssucht können dämonisch inspiriert sein. Das sieht man in der Gemeinde nicht. Man kann dann ganz fromm reden, man kann mittendrin sein, man kann seine Tabletten essen und. Einen weiteren Dämon, den ich lokalisieren möchte, den Hedonie-Dämon. Was ist das, fragt man sich. Ich habe ja auch gegoogelt, um das wirklich klar zu machen. Aber es ist ein Fachbegriff. Hedonismus ist das, wenn der Mensch im Allgemeinen einzig nach Lust und Freude strebt. Jetzt läuft die CD, sonst würde ich jetzt mal ein Strammer sagen, nicht? Ich frage mich manchmal in der charismatischen Bewegung, wenn wir nur danach gucken, nach Lust und Freude, Hauptsache mir tut's gut. Aber vielleicht hätte es gut, wenn ich mal wirklich wieder zerbrochen wäre vor Gott. Ich war vorhin begeistert wieder über euren Lobpreis. Ich genieße ihn ja ohne Ende. Und es tut mir so gut, mich dann ein Stückchen fallen zu lassen. Ich muss da nichts machen, sondern ich darf sein vor Gottes Gegenwart. Aber während dieser Zeit kam mir das, was wäre, wenn wir auf einmal keine Instrumente haben. Das ist alles biblisch, diese Instrumente, ganz sicher. Und ich möchte sie haben. Bitte versteht mich da richtig. Aber was würde das freisetzen, wenn wir jetzt auf einmal sagen würden, okay, Lobpreisteam hin oder her, wir vergessen und wir fangen nur gemeinsam mit unseren Stimmen an, dort, wo wir sind, Gott zu loben. Ohne Spektakel, ohne Verstärker, ohne alles. Könnte Gott dadurch auch wirken? Komisch, dieser Gedanke kam mir vorhin. Ich habe das genossen und dann kam das, wie wäre das, wenn das jetzt auch mal wegging? Und dann war mir so, als würde der Geist sagen, hey, gib mal Acht, ich bin doch da. Wenn die Gläubigen anfangen und fangen an, ihn zu loben. Jeder mit seinem Herzen. Aber wie oft sind wir so unterwegs und sagen, wir brauchen bestimmte Sachen, damit ein Wohlfühlverhalten da ist. Und ich glaube, Wohlfühlverhalten in der Gemeinde ist nicht immer der richtige Stoff. Manchmal wäre es mir viel lieber, ich würde vom Geist Gottes nochmal richtig zutiefst getroffen sein von seiner Heiligkeit, damit ich mich nochmal erkenne, wie ich wirklich bin. Und nicht, dass ich rausgehe und sage, wow, die waren ja heute gut drauf. Ich glaube, wir haben eine Hedonie, auch bei uns in unseren charismatischen Kreisen. Wir sind auf Lustgewinn aus und nicht, wie wir Gott gefallen. Hauptsache, er segnet mich. Ich frage mich manchmal, haben die Dämonen hier Raum gegriffen bei uns, dass sie uns so weitergeben und streng nach Magdalena, jetzt sind wir beim fünften Geist, den Geist der Unabhängigkeit und Unverbindlichkeit. Dieses Unabhängigkeitsstreben in unserer Gesellschaft, die Selbstverwirklichung. Das, was man unter Postmoderne alles versteht. Ich glaube, auch das greift in die Gemeinde hinein. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht dämonisch bestimmt ist. Der sechste Teil, die Gewaltgeister in der Gemeinde. Ich frage mich manchmal, wo fängt geistlicher Missbrauch an, dass ich innere Seelen verbiege? Wie viele Bußveranstaltungen sind im Olympiastadion gelaufen und man hat Gott ganz wenig gedankt für das, was er schon vergeben hat? Wie oft legt man ein schlechtes Gewissen auf Leute? Wie oft sagt man Herr, Herr und tut nicht, was er sagt? Ich glaube, dass Gewaltgeister auch Raum greifen können in Familien, in Ehen, dass ich mit dem Wort Gottes erschlage. Und manchmal tun die Schläge am inwendigen Menschen weher, als wenn ich den Stock genommen hätte. Hier gehe ich nicht weiter darauf ein, das wäre ein Thema für sich. Na, ich will doch noch eins sagen. Wir sind in der Gefahr hier in dieser Gemeinde, wenn wir die Kinder sehen, die Gott uns anvertraut hat. Und dann gibt es diese Tanzgruppe, Freudentanz. Wer erinnert sich noch, wie sie hier getanzt haben? Das war doch so genial. Ja? So, und jetzt sage ich euch eine Gefahr, die ich sehe. Wenn ich jetzt als Pastor sage, wow, diese Kinder, sagenhaft. Und jetzt laden wir mal ganz viele Politiker ein, dass sie mal sehen, was wir alles für integrative Arbeit machen. Und dann sage ich, jetzt müssen sie die Tanzgruppe sehen. Dann missbrauche ich die Kinder. Dafür, dass ich zeigen kann, was wir alles integrativ tun. Versteht ihr? Das liegt schleierhaft da. Sage ich aber, ich will den Politikern zeigen, wie groß Gott ist. Komm, ihr Kinder, helft mir, Gott anzubeten. Seid mit dabei, dann sind die Kinder am richtigen Platz. Merkt ihr diese schmale Grenze, die auch in frommen Gemeinden da sein kann, dass ich auf einmal einen Vorführeffekt habe und dabei anfange zu missbrauchen? Und die Tragik ist, dass das auch dämonisch inspiriert sein kann. Dass ich auf einmal Macht und Stärke demonstrieren will und nicht mehr Gottes Größe und Gottes Heiligkeit, die sich in den Kindern offenbart. Hier müssen wir sehr, sehr wachsam sein. Und es gibt diese Strömungen in den geistlichen Bereichen, dass ich Vorführeffekte habe und dabei geistlichen Missbrauch betreibe, hoch drei. Wehe uns, wenn wir da der Sache Raum geben. Oder wenn ich Kinder schlage, mit der großen Begründung, dass im Alten Testament dafür entsprechende Belege zu finden sind, und hab der Liebe nicht. Wenn ich nur Ruhe haben will, das bekenne ich ja zu meinem Leidwesen. Mein Junior hat manchmal eine direkte Gerade gekriegt. An ihm habe ich noch eine Menge geübt. Aber meistens, wenn er so ganz instant eine bekommen hat, dann war es, weil er mich genervt hat. Dann war ich das Problem. Ich hätte ein paar kriegen müssen, weil ich genervt reagiert habe. Es tut mir bis auf den heutigen Tag leid. Kann ich nicht mehr zurückdrehen. Aber das hat mir gezeigt, wie kaputt ich an manchen Stellen bin und wie fremdbestimmt ich manchmal bin, wenn ich mich unter Einflüsse begebe. Ich sage noch nicht mal, dass ich vielleicht besetzt war. Ich müsste in der Prügelstrafe unterwegs sein. Aber ich bin überzeugt, wer prügelt in der Familie, da stimmt was nicht. Züchtigung in der Bibel heißt nicht draufschlagen, sondern großziehen. Guckt euch unten den Bohnentopf an, den Gerda gepflanzt hat mit den Kindern, wo die Radieschen und die Bohnen wachsen. Da musst du bei den Bohnen irgendwann eine Stange reinstecken, damit die hochranken können. Das heißt erziehen, dass du sie hochziehst, dass Frucht dabei rauskommt. Aber nimm mal einen Stock und klopf mal auf die Bohnen drauf, die werden nie was. Warum sind wir so kaputt an manchen Stellen? Und ich glaube, hier kommen religiöse Geister oft in Familien rein und Kinder werden misshandelt und verbogen. Ich glaube, da spielt eine Dämonie eine große Rolle. Und die können manchmal noch so fromm auftreten, dass dir manchmal schlecht dabei wird. Wenn in der Familie geprügelt wird, stimmt was nicht. Da stimmt was nicht.
Gewaltgeister. Und lasst mich die Letzten, die sind vielleicht, ja,
ich glaube, in den frommen Kreisen am meisten vertreten. Ich glaube, die sexistischen, pornografischen Geister. Ich glaube, hier werden ganz viele Wohnzimmer geöffnet, dass Einflüsse kommen. Versteht mich nochmal, Jesus kommt nicht als Richter, da kommt er später. Sondern er kommt und sagt, hier ist Freiheit. Hier ist Freiheit. Jede psychologische Stelle, die du irgendwie siehst in unserer Gesellschaft, die sich mit dieser Thematik beschäftigt, die sagt, hier wird eine Menge an Ethik und an Lebensqualität kaputt gemacht, weil schon 7, 8, 9-Jährige alles sehen, was eigentlich an perversen Sachen geboten werden kann. Hier gibt es einen Zugang. Ich kann mich daran erinnern, wie bei mir die Pubertät kam, da war es die Quick und die Revue, die dann kam, wo dann mal so die ein oder andere freie Busenstelle zu sehen war. Jetzt wurde unter der Schulbank hin und her geschoben, nicht? Aber ich denke mir, diese arme Generation, die keine Schranken mehr hat, wo sie vom Vater noch sehen, welche DVD er vielleicht im Schrank hat, die vielleicht an den Computer gehen, weil sie cleverer sind wie der Vater und dann noch feststellt, was da im internen Speicher noch lagert von der Nacht vom Vorabend. Vater ist auf Arbeit und sie freuen sich, dass die RAM leider losgeht. Das hat doch gar nichts mit zu tun mit der Ethik, mit der Schönheit der Sexualität, die Gott geschaffen hat. Hier geht was kaputt in der Denkstruktur und ich glaube, das ist eine Dämonie, die hier umgreift in einer ganz starken Art und Weise, um alles kaputt zu machen. Ich glaube sogar, die ganze Diskussion mit der Homosexualität kommt von diesen Dämonen, die ausgefahren sind auf unser Land, die gar nicht mehr glaubt, dass sowas überhaupt gibt. Und sprich mal mit jemandem, der davon frei werden will, von diesem Geist der Pornografie und der Sexsucht. Hey, das ist eine Barriere, die ist riesig. und dann wundere ich mich dann oder ich kriege so einen Hals, wenn dann Missbrauch kommt. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich weiß aus der Seelsorge, dass selbst ein Pastor der Pfingstgemeinde sich an Jugendlichen vergangen hat.
Gibt es nur in der katholischen Kirche? Nein, es gibt es mitten unter uns, die wir Pfingstler sind.
Sind wir mal ganz ehrlich, wir sind auch gefährdet oder wir sind sogar mittendrin, dass die Dämonie uns beherrschen kann. Und wenn wir hier keine Grenzen aufzeigen, gute Nacht Hütte. Wenn wir hier uns selbst nicht einen Befreiungsdienst zuordnen und sagen, ich brauche hier wirklich Befreiung, dann wanderst du vor die Wand. In diesem Zusammenhang geht es auch ganz stark darum, wenn zwei junge Menschen feststellen, also wir mögen uns sehr und wir möchten heiraten. Es ist in unserer Gesellschaft absolut üblich inzwischen, dass es überhaupt keine Rolle mehr spielt, wir ziehen einfach zusammen. Ich lese in der Bibel was anderes. Wer zusammen wohnt, wie sieht es aus? Ich glaube, dass dämonische Strukturen da sind, die die Denkstruktur so vernebeln, dass ich mich damit auch noch rechtfertigen kann. Wo gibt's das noch, dass man rein in die Ehe geht? Ich meine nicht, wenn du dann mit deiner Verlobten oder Freundin dann irgendwie im Park spazieren gehst und die Hormone kommen und ihr fallt übereinander her. Das hat noch nichts mit Dämonie zu tun, das hat was mit Charakter zu tun. Aber wenn du dann aufstehst und das rechtfertigst und sagst, man darf das alles nicht so pingelig sehen, dann wird's gefährlich. Ich glaube nicht, dass ein Versagen das Schlimme ist, sondern wenn ich es anfange zu rechtfertigen und sagen, die moderne Gesellschaft. Ich glaube sogar, dass es so weit geht, oh, ich lehne mich heute weit raus mit meinen Meinungen, jetzt müsste ich eigentlich euch alles biblisch begründen, aber mich bewegt es so auf dem Herzen, weil ich diese Notsituation sehe. Ich glaube deswegen auch, dass manche eben als Single ganz lange leben und vielleicht auch so in die Ewigkeit gehen und kriegen keinen Ehepartner ab, weil diese Dämonie inzwischen das so gemacht hat, du musst erst was sein, du musst erst deinen Beruf zu Ende gebracht haben, du musst erst dies und jenes haben, damit du eine Familie ernähren kannst, und zwischendurch wird man so komisch und geprägt auf der sexistischen Schiene, dass man keinen Mut mehr hat, einen Partner zu suchen. Ich frage mich, warum auch in christlichen Kreisen wir nur noch ganz wenige Ehepaare finden, die sich mit 20, mit 21, mit 22 Jahren binden und sagen, wir wollen, ja, warum muss ich erst 90 werden, bevor ich heirate? Versteht ihr? Und dann, sage ich mal, mit 40, 50 heiraten, dann hast du schon so ein Eigenleben, dass es kaum auszuhalten ist, dass eine Frau neben dir auch existieren kann. Versteht ihr? Ich bin nicht dagegen, dass man im höheren Alter noch heiratet. Ich bin dafür. Hauptsache das, ja? Aber wie viel geht kaputt, weil die Dämonie so viel Macht über uns hat? Und sie sind, ich sage es nochmal, mitten in frommen Kreisen zu finden. Ich habe nur so ein paar genommen, aber die Frage bleibt natürlich, Jesus, wie gehst du damit um? Erstens, Jesus würde sagen, ich verurteile nicht eine Person. Paul, du als Prediger, du haust ja manchmal richtig drauf, aber ich bin anders. Ich strecke die ganze Zeit meine Hände aus und sage, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er nimmt an, er ist gekommen, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Das Zweite, Jesus sagt, ich werde dich nie fragen, wie die dämonische Belastung gekommen ist. Wie die unreinen Geister bei dir im Leben Raum bekommen haben. Ich werde dich nicht fragen. Du sagst, Jesus, aber Paul hat jetzt versucht, so ein paar Dinge zu nennen, nicht? Jesus fängt auch nicht mit Beschwörungsformeln an. Er zieht kein Kruzifix raus und er setzt dich auch nicht auf einen Nagelstuhl oder holt ein Brandeisen heraus, um die Dämonen zu entfernen. Mittelalter lässt grüßen, nicht? Schwör ab! Ich kriege nicht eine Beschwörungsformel in der Schrift raus für die Freiheit. Weil wenn jemand wirklich liebt, der sieht dich doch schon gequält durch diese Fremdbestimmung, der wird doch nicht sagen, komm, jetzt müssen wir ein paar Taumenschrauben anlegen, damit das schneller geht. Er wird auch nicht schreien, wenn hier steht, er fährt ihn an, aber dann doch, damit die gottesdienstliche Ordnung wieder hergestellt wird, dass der Mond keinen Raumgriff bekommt. Aber wie oft habe ich erlebt, wenn Leute gekommen sind und es gab einen Befreiungsdienst und dann im Namen Jesus raus, als wenn der Dämon nicht schwerhörig wäre. Nicht? Den sollte man erstmal zum Ohrenarzt schicken. Bei Jesus war kein Schreien, sondern der Vollmacht und Autorität. Vollmacht und Kraft war da. Was könnte passieren, wenn das wieder greift? Wenn wirklich eine Befreiung da wäre, wenn diese Kraftwirkung Gottes wieder hier wäre. Ich komme zu dem, was im Wort vorhin war. Wenn wir wirklich wieder herkämen, die Zähne, die geistlichen wären geputzt, wir hätten diese Sehnsucht und die Kraft Gottes würde sich so lagern, dass es automatisch passiert. Ich will euch sagen, ich habe wieder Sehnsucht danach. Ich habe es über Jahre erlebt, dass es möglich war, dass es passierte. Und ich frage mich, entweder sind die Dämonen alle hier raus oder ihr seid schon so heilig, dass ihr in einer anderen Liga lebt. Das glaube ich aber nicht, weil ich bin ja noch mit euch unterwegs. Warum lagert sich diese Gegenwart Gottes nicht in dieser Intensität hier, dass wirklich Freisetzung da ist? Dass wirklich Unreinheit, Unreinheit genannt wird und man geht raus und man tut wirklich Buße. Warum werden keine Befreiungsdienste mehr erlebt? Gute Frage. Also entweder tarnen sich diese Lümmel so mächtig unter uns oder ich halte sie fest. Jesus bringt auch keinen Scheiterhaufen hervor, um die zu verbrennen, die sich vielleicht Hexe nennen. Oder Hexer, sondern er erbarmt sich über die Menschen und setzt sie frei. Und erst danach, nach der Freisetzung, dann kommt Belehrung. Und zwar setzt er sich hin mit dem Gadarener, der sitzt zu seinen Füßen und er bekommt die Güte Gottes erklärt. Er sagt, gib Acht, wenn das Haus gereinigt ist, lade den Heiligen Geist, ich sage es mit meinen Worten ein, damit der Richtige bei dir Wohnung findet. Damit, wenn das Haus sauber ist und du einfach wieder so weitermachst wie früher, der Dämon, weil er kein Zuhause mehr findet, sich ein paar Kumpels mitnimmt und es dann schlimmer wird mit dir wie vorher. Er fängt dann an zu lehren und sagt, gib Acht, welchen Einfluss du dich aussetzt. Kleine Klammer nochmal auf. Wenn ich mein Leben kontrolliere und ich schätze mich als einen relativ normalen Mann ein, das heißt, ich bin auf erotische Impulse, reagiere ich rein männlich. Das heißt, wenn ich über die Straße gehe und da kommt jemand ziemlich leicht bekleidet als weibliches Wesen vorbei, dann merke ich und sage, okay, darf ich nicht, aber der Reflex ist da. Muss ich einfach so zugeben. Nicht? Und ich will das auch nicht gesund reden, weil ich gesagt wird, Appetit holen kann man sich überall, aber gegessen wird zu Hause. Diesen Spruch will ich nicht. Der kommt direkt aus der Rechtfertigungslehre. Aus der falschen. Jetzt habe ich mich eine Zeit lang kontrolliert. Also so im Laufe eines Tages, wenn ich arbeite, wenn ich unterwegs bin, habe ich mit solchen Sachen überhaupt keine Probleme. Aber es ist für mich sehr interessant, wenn ich in diese Stadt hineingehe, zu ganz bestimmten Plätzen, dann denke ich auf einmal, ich bin ein Stückchen verhaltensgestört. Die Frage ist, wessen Geister setze ich mich aus? Und im zweiten Teil, was ich festgestellt habe, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. So 23 Uhr, 24 Uhr, 1 Uhr. Das ist die ganz kritische Zeit, wenn ich am Computer noch sitze, mal eben noch mal schnell durch die Fernsehprogramme zappe und dann auf einmal bei einem schlüpfrigen Film stehen bleibe. Tagsüber wäre das kein Problem, zack, 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 den drückt man weg. Und hier muss ich wirklich Energie aufwenden und sagen, nee, da tue ich mir jetzt nicht an. Und drückt das weiter. Es gibt bestimmte Zeiten und es gibt bestimmte Orte. Wenn du dich denen aussetzt und nicht entsprechend was dagegen setzt, läufst du in die Gefahr, ins offene Messer zu laufen. Das gibt es. Wenn du dich im Internet mit bestimmten Dingen beschäftigst, kann es passieren, dass du Einflüsse unterliegst. Das so am Rande. Jesus sagt, gib Acht, welchem Einfluss du dich aussetzt. Und dann ruft er zur Anbetung, zum Loben. Und er sagt dir dann vielleicht, gib Acht, du kannst keinen zwei Herren dienen. Er möchte dich freisetzen, damit du lebst. Seelsorge Jesu heißt, selbst die, die fremdbestimmt sind, die bestimmte Dinge nicht in den Griff kriegen, wo Dämonen Raum gefunden haben im Leben, selbst für die ist er gekommen und setzt sie frei. Sie können noch so eine fromme Sprache haben, diese Menschen. Sie werden getrieben, sie werden zu bestimmten Handlungen gezwungen, aber Gottes Größe und Gottes Gegenwart ist viel stärker. Seelsorge Jesu heißt, er begegnet dir und sagt, ich habe dich lieb und ich bin gekommen, die Werke der Finsternis zu zerstören. Ich möchte sehr einladen, jetzt am Ende meiner Predigt vielleicht inne zu werden, nicht ständig zu gucken, habe ich jetzt einen Dämon, habe ich jetzt einen Dämon, habe ich jetzt einen, oh, ich habe vielleicht einen. Dann wirst du auch komisch. Aber wenn du zu dem Ergebnis kommst, du wirst fremdbestimmt. Was nicht mit deinem Charakter und deiner Erziehung zusammenhängt, wo du noch verhaltensgestört bist, dann bete mit mir. Und dann laden wir den Heiligen Geist ein, dass er kommt und dir dient. Dann gibt es nachher Zeit beim Abendmahl. Es gibt ja kaum einen liturgischen Teil in dem Gottesdienst, der heiliger ist als dieser Moment, wenn wir zum Mahl kommen. Dass du kommst und schmeckst, wie freundlich der Herr ist. Und vielleicht setzt er dich ohne Geschrei und ohne Spektakel in diesem Moment frei. Es geht auch ohne Spektakel. Und wenn, ist auch nicht schlimm. Dem Mann ist nichts passiert. Der Gadarener sitzt nachher angezogen da. Ich glaube, das auch geistlich zu sehen. Aber auch die Seelsorge Jesu geht in Fremdbestimmung rein. Selbst bei frommen Leuten. Ich will beten.